Willkommen zu einer ganz besonderen Folge Mindshift, dem Podcast aus dem Montessori-Bildungshaus Hannover. Mein Name ist Katharina Königer, ich bin Geschäftsführerin des Hauses und euer Podcast-Host. Ich glaube, dass wir immer etwas lernen können und deshalb frage ich meine Gäste immer als erstes, was hast du heute gelernt? Heute darf ich euch jemanden vorstellen, auf den wir hier im Haus schon ganz, ganz lange warten. Christian Augustin, unseren neuen stellvertretenden Schulleiter. Er startet im Februar offiziell bei uns und bevor es soweit ist, haben wir uns gedacht, was wäre schöner, als ihn schon jetzt kennenzulernen. Und deshalb gibt es heute, passend zur Adventszeit, ein kleines akustisches Weihnachtsgeschenk, nämlich ein Gespräch über Schule, übers Lernen, über Führung und natürlich über das, was Christian persönlich bewegt. Herzlich willkommen, Christian. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Was hast du heute gelernt?
Ich habe heute Morgen mich mit den Noten für unser nächstes Konzert hingesetzt. Mhm. Und da gibt es so eine vertrackte Stelle, wo zwei Chöre so versetzt gegeneinander singen. Und das hinzubekommen, da habe ich was nicht verstanden. Und das habe ich heute Morgen gelernt, wie ich diese Stelle in den Griff bekomme.
Jetzt würde mich natürlich interessieren, wie lange hat es gedauert, bis du es gelernt hattest?
Das war bestimmt eine halbe Stunde. Mhm. Also dann einmal mithören, auch von der Aufnahme, nur mit den Noten, halbes Tempo, Dreivierteltempo, volles Tempo und einzeichnen. Also da war so ein paar Zwischenschritte. Also das ging nicht sofort, bis das da in den Schädel reingegangen ist. Aber ich habe den Eindruck, ich bin einen Schritt weiter. Und morgen muss ich nochmal wiederholen, aber ich glaube, das sitzt und muss auch sitzen, weil unser Konzert nächste Woche schon ist.
Du bist seit vielen Jahren jetzt Schulleiter an einer KGS. Du hast vorher an auch ganz innovativen IGSen auch gearbeitet. Du unterrichtest Mathematik, Geschichte, Religion und Informatik. Mhm. Und jetzt kommst du zu uns ans Montessori-Bildungshaus. Magst du dich ein bisschen vorstellen? Wer bist du als Mensch, als Lehrer, als Schulleiter?
Ja, Christian Augustin. Ich habe einen Sohn, der auch seit anderthalb Jahren Monte-Schüler ist hier in Hannover. Mhm. Dadurch habe ich auch noch mal viel mehr Einblicke bekommen, weil ich mit Begeisterung das schon immer aus der Entfernung verfolgt habe. Bin 55 Jahre und war die letzten 25 Jahre auf Gesamtschulen und am Anfang auf einer großen Gesamtschule in Hildesheim. Und dort haben wir viel Lernen miteinander vernetzt, auch viel Freiarbeit gemacht. Die Robert-Bosch-Gesamtschule war das dort. Mhm. Da durfte ich als Jahrgangsleiter dann auch einiges mitentwickeln im Führungsteam, habe in vielen unterschiedlichen Rollen das kennengelernt. Und dann konnte ich wechseln an eine kleine IGS, an die IGS List. Und dort in der IGS List hier in Hannover, vierzügig, da durfte ich gerade für Mathematik mit so einem ganz wichtigen Menschen zusammenarbeiten, mit Andreas Köpsel. Der hat diese ganzen tollen Mathebücher, unter anderem auch das Mathebuch, was hier benutzt wird in der Monte, hat er entwickelt. Und da habe ich gesehen, mit dem kann ich zusammenarbeiten, von dem kann ich was lernen. Und dann war ich dort 3 Jahre. Und dann nochmal evangelische IGS Wunsdorf, bis ich dann gerufen wurde, hey, wir sind da in Laatzen, wollen dich haben. Und das habe ich gesagt, ja, mache ich, weil die eine extrem gute Berufsorientierung haben. Der Kunstbereich ist ausgebaut und da ist ganz viel Erinnerungskultur. Und da kommt auch manches zusammen. Also meine beiden ersten studierten Fächer sind Mathematik und Geschichte. Ganz viel habe ich gemacht zu jüdischer Geschichte, Erinnerungskultur. Mhm. Habe mich um einen jüdischen Friedhof in Hildesheim kümmern können. Und den habe ich zusammen mit Schülerinnen und Schülern dann dort gepflegt. Und wir haben Führungen gemacht, wir haben alle Grabsteine dokumentiert, die Geschichten der Menschen dahinter gesucht. Und das ist überhaupt so ein Anliegen von mir. Wie kann man mit dem richtigen Leben das verbinden, was so ist? Also nicht dieses trockene Stofflernen. Mhm. Wo ist die Anschauung und wie macht man das? Und persönlich, also ein Sohn, habe ich schon gesagt, bin verheiratet. Und wir wohnen in Marienwerder, also im nordwestlichsten Nordwesten Hannovers. Mhm. Ich komme ursprünglich aus Braunschweig, bin aber seit 92 in Hannover, Ich hänge an beiden Städten, obwohl ich weiß, dass das mit Braunschweig teilweise etwas schwierig ist. Aber
wir drehen dir da keinen Strick draus.
Das ist sehr schön. Ich habe mal gesagt, ich habe 2 Makel. Ich habe mein Abitur auf der Waldorfschule gemacht und das in Braunschweig. Also ursprünglich auch das. Also ich bin auf der Waldorfschule groß geworden, habe noch eine andere Gesamtschule kennengelernt, nämlich die High School in Amerika. Da war ich in der 11. Klasse. Und privat, ich habe viel Volleyball gespielt und in letzter Zeit leider nicht mehr so viel, weil die Schulter ein bisschen zwickt. Aber ich singe im Chor. Und ich spiele Cello. Das sind so meine beiden Hobbys und Leidenschaften. 5 Hühner haben wir noch zu Hause. Das sind unsere Haustiere.
Ja, vielen Dank. Ich mache immer so eine Schnellfragerunde mit meinen Gästen. Und das ist ja so ein kleines bisschen ein Weihnachtsspecial. Und da habe ich mir gedacht, ich mache eine ganz lange Schnellfragerunde mit dir. Ich habe nämlich ein paar Fragen gesammelt, die unsere Kinder und Jugendlichen bestimmt stellen würden, und du darfst schnell und aus dem Bauch heraus antworten. Was mochtest du als Schüler an Schule gar nicht?
Nicht berechenbare Lehrer.
Was war dein Lieblingsfach und warum?
Großes Problem, ich habe viele unterschiedliche Lieblingsfächer gehabt, konnte mich nicht so richtig festlegen.
Deshalb bist du wahrscheinlich auch Lehrer geworden. Aber sag mal, was mochtest du, welche Fächer mochtest du gerne?
Mathematik, Geschichte auf jeden Fall, Musik, Sport, Englisch, nachdem ich in Amerika war. Ich war kein guter Vokabellerner. Naturwissenschaften, aber es hing auch immer sehr stark vom Lehrer ab. Und also die Liebe zur Mathematik hängt auch sehr stark zusammen mit dem Lehrer, mit dem ich am Ende zusammengearbeitet habe, der ein ganz toller Mentor für mich war.
Wenn du etwas erklären musst, was man einfach nicht versteht, wie machst du das?
Anschauung und Beispiele. Also zu häufig glauben so Lehrer, dass sie, Mensch, das ist doch so, jetzt haben wir ein Beispiel und noch ein Beispiel und daraus kann man schon die allgemeine Regel ableiten bei Mathe. Das geht nicht. Also bis ich wirklich kapiere, wie zum Beispiel eine kubische Parabel aussieht, dazu muss ich erst mal 20 mir selber erschlossen haben und begreifen mit den Händen, und Anschauung und Beispiele, die können erst dazu führen, dass wir auf was Allgemeines, ein allgemeines Prinzip stoßen. Und dafür nehmen wir uns häufig zu wenig Zeit in der Schule. Und da muss jeder auch in seinem eigenen Rhythmus das machen. Also manche, die schauen sich es an und sagen, ja, ist doch klar. Und für andere, da fällt der Groschen halt erst nach 30 kubischen Parabeln. Aber dann fällt er auch. Und das ist 10-mal wichtiger, als dann schon den 5. nächsten Schritt zu gehen.
Und begreifen, das vergessen immer viele, dass das ja auch eine körperliche Erfahrung ist, so wie der Name schon sagt oder das Wort schon sagt.
Oh ja.
Begreifen.
So ist es ja auch entstanden, die Erkenntnisse. Also die sind ja nicht, diese Theorie ist ja nicht vom Himmel gefallen. Und Theorie heißt ja auch schauen, ursprünglich. Und man muss erstmal ganz schön oft schauen, und über Generationen sind gewisse Sachen rausgekommen, dass das so und so geht. Und dann soll man das als Schüler dann in wenigen Stunden verstehen. Und diese Methode Nürnberger Trichter, also Mund auf, Trichter rein und reinfüllen, das ist in der Regel falsch. Und das ist auch was mich früher als Schüler immer so genervt hat. Einfach auswendig lernen, ohne es zu kapieren, das konnte ich nicht. Also ich wollte es bis zum Ende wirklich begreifen. Und da bin ich auch froh, dass mir da die Schule selber die Zeit gelassen hat.
Warst du schon mal richtig aufgeregt vor einer Klasse?
Klar. das letzte Mal richtig aufgeregt. Ich habe von meiner Stellvertreterin den Kurs übernommen, Grundkurs Mathe, 12. Klasse, 13. war es, also 13. Klasse, und sie selber ist eine großartige Lehrerin, und weil sie aber andere Aufgaben innerhalb der Schule übernommen hat, habe ich gesagt, komm Melli, ich spring da ein, ich mache das weiter, und dann waren auch für mich das große Fußstapfen. Wir haben dann aber auch wirklich gut zusammen da was erreicht, und ich habe sie würdig sozusagen ersetzen können. Da war ich aufgeregt am Anfang, aber war ein toller Kurs, hat viel Spaß gemacht.
Was war das Lustigste, das dir je im Unterricht passiert ist?
Das Lustigste, was mir im Unterricht passiert ist, wir hatten mal einen Vogel, der bei uns reingeflattert ist und der einfach nicht raus wollte aus dem Klassenraum. Da hatten wir eine Aufgabe und wir haben zusammen überlegt, wie kriegen wir den jetzt wieder raus? Der wollte immer in die eine Ecke, aber nicht in die andere. Ja, das war schon, da war anderes wichtiger als Unterricht. Da haben wir auf dem Vogel, am Ende haben wir ihm geholfen.
Was macht eigentlich ein stellvertretender Schulleiter und warum möchtest du das bei uns sein?
Sehr gute Frage. Hängt sehr davon ab, an welcher Schule das ist. Und ich selbst weiß es auch noch nicht so genau. Also an der Schule, wo ich gerade eben bin, da ist die Stellvertreterin, kümmert sich um den Stundenplan. Das machen hier andere an der Schule. Und ich glaube, wichtig in dem Schulleitungsteam, also jetzt alle, die da mit dabei sind, mit dabei sein als Gesprächspartner, um mitzuschauen, was ist dran, wie kann man was entwickeln, auch eigene Ideen einbringen, aber am Anfang auch ganz viel zuhören und mal gucken und da ein wichtiger Gesprächspartner sein. Was ist jetzt hier in der Schule vor Ort direkt dran? Und das ist, glaube ich, nicht so klar definiert, aber ich habe gute Hoffnung, das schnell rauszufinden, weil die Personen, mit denen ich da zusammenarbeiten werde, da habe ich den Eindruck, dass wir uns viel gegenseitig zu erzählen haben und uns auch einbringen können. Aber ich werde da erstmal ein bisschen abwarten, was so genau mich erwartet. Und das, was dann kommt, das werde ich auch gern machen.
Was würdest du an unserer Schule am liebsten als erstes ausprobieren?
Ich möchte auf jeden Fall bei anderen KollegInnen hospitieren und schauen, wie der Unterricht hier ist. Ich weiß einiges darüber, obwohl ich keine Montessori-Ausbildung habe, wieso in der Grundstufe und in der Mittelstufe der Unterricht läuft. In der Oberstufe bin ich sehr gespannt. Zumal auch mit dem Zug hin Richtung Abitur und mit den Anforderungen, wie wird das umgesetzt und wie ist das für die SchülerInnen da am wichtigsten? Was brauchen die? Und da bin ich extrem neugierig und ich bin auch sehr gespannt drauf, zum Beispiel Fremdsprachenunterricht. Da habe ich auch an sehr reformorientierten staatlichen Gesamtschulen oft gehört, das ist ein Lehrbuchfach und da müssen wir die Kapitel entsprechend abarbeiten. Ich weiß, dass das nicht so sein muss. Und wie wird das richtig gut gemacht? Also das Lernen rund um die SchülerInnen, wie sie es brauchen, organisiert, anstatt zu sagen, das ist ein System, da pressen wir die jetzt rein. Ja, also schön. Zuhören,
das,
zugucken.
Das heißt, für die Schulgemeinschaft, da kann ich, können wir schon mal spoilern, dass dich bestimmt jeder mal zu Gesicht bekommt, weil du hier und da am Anfang im Februar erstmal reinschnupperst.
Naja, ich habe ja auch meinen eigenen Unterricht, den ich machen muss und die Aufgaben, worum ich mich kümmern muss. Also es gibt sicherlich einiges zu organisieren und ich glaube, Eva ist auch froh, dass sie dann nicht da, dass sie manche Aufgaben dann, dass wir die dann gemeinsam angehen können.
Na klar.
Und ich werde sicherlich nicht bei allen reingucken können, aber überhaupt erstmal wahrzunehmen, was für Unterricht findet statt. Wie ist das so entstanden? Und da muss man auch, finde ich, erstmal achten, also was insgesamt überhaupt da ist. Also ist nicht so, dass ich jetzt sage, ich weiß, wie es geht. Überhaupt nicht. Da bin ich sehr gespannt.
Hast du ein Lieblings-Montessori-Material oder gibt es etwas, was du besonders spannend findest?
Also für den Mathematikunterricht überhaupt so in den ersten Jahren. Also ich finde die Zahlenstäbe wichtig, die haben mir selber das erschlossen, wie so das Zahlensystem funktioniert. Speziell, also wenn es um Brüche geht. Und da habe ich in der Tat damit gut arbeiten können, also gerade beim Bruchrechnen. Und ich weiß jetzt nicht speziell, ich glaube, es ist kein Montessori-Material, aber es gibt so ein Brett, also so ein Galton- oder Dalton-Brett, das weiß ich jetzt nicht genau, da laufen die Kugeln und müssen sich immer bei einem Nagel entscheiden, gehen sie nach rechts oder gehen sie nach links. Mhm. Und dann ergibt sich die Verteilung von der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Ja. Mhm. Und wenn ich das Brett ein bisschen schief halte, ist es entsprechend verschoben. Und das ist ein sehr anschauliches, sehr gutes Material für die Wahrscheinlichkeitsrechnung. Mhm.
Wenn du dir wünschen könntest, wie Kinder in Zukunft lernen, wie sehe das aus?
So selbstbestimmt wie möglich und dass wir so viel Geländer geben wie nötig, dass jeder richtig gut lernen kann.
Sehr schön. Und dann habe ich natürlich noch gedacht, die KollegInnen haben bestimmt auch Fragen, die ein oder andere. Vielleicht auch besonders mit dem Blick auf Zusammenarbeit und Führung. Und deshalb auch noch mal ein paar schnelle Fragen aus dem Team. Was verstehst du unter guter Führung in Schule?
Transparente, umfangreiche Kommunikation, Klarheit, Zuhören, die Entscheidungsprozesse gut gemeinsam gestalten. Mhm. Aber wenn dann eine Entscheidung auch getroffen ist, diese Entscheidung auch entsprechend umsetzen. Und wenn man merkt, dass was in die falsche Richtung läuft, auch mal sagen, das, was wir da jetzt vor einem Jahr entschieden haben und wo wir jetzt die Erfahrung damit gesammelt haben, sind ja immer komplexe Prozesse. Mhm. Dann gibt es so Seiteneffekte, mit denen hat man vorher nicht gerechnet. Also wenn man danach steuert und wenn man umsteuert, das halte ich auch für wichtig. Also sich auch dabei immer wieder in Frage stellen und dann auch entsprechend es neu machen. Also es sind immer so Schleifen, wie man sich entwickelt. Mhm. Wie es immer weitergeht. Aber aus dem Quark kommen und tatsächlich auch was machen. Und nicht nur im Zögern sagen, oh, das wissen wir noch nicht genau, wie das läuft. Also jetzt den Dealer, wie der zum Beispiel losgegangen ist. Mhm. Dann auch zu sagen, wir warten nicht, bis perfekt alle Aufgaben drin sind, sondern wir zeigen euch jetzt erstmal so, wir was machen, wir starten jetzt damit. Wir wissen, es ist noch nicht fertig, aber wir können schon mal damit arbeiten. So haben wir uns das vorgestellt. Das fand ich richtig gut.
Schön. Genau, das sind diese iterativen Schleifen, die wir immer wieder feststellen. Das ist eigentlich total schlau, das so zu machen, weil man erstmal ins Handeln kommt, man kommt ins Ausprobieren. Das theoretisch vorzudenken, das ist einfach nicht mehr möglich in der komplexen Welt, in der wir sind. Sonst kommen wir einfach gar nicht irgendwo hin.
Ja, aber ich glaube, das gab es eigentlich auch noch nie. Mhm. Also, und dass dann irgendwelche Seiteneffekte sind bei den Systemen, das ist so.
Wie würdest du selbst deinen Führungsstil beschreiben?
Also, ich möchte strukturiert nachdenken und dann aber auch klar etwas vertreten. Und auf jeden Fall loyal innerhalb der Gruppe. Also wenn jetzt ein bestimmtes Gremium, egal was das jetzt ist, etwas beschließt und macht, vorher große Diskussion, alles auf den Tisch packen, aber dann auch loyal zu der gemeinsam getroffenen Entscheidung stehen und die dann auch vertreten und nicht noch irgendwo nebenher was aufmachen. Also da ist die Kommunikation zentral und wichtig. Und Oberstes, womit alles steht und fällt, ist persönliche Integrität. Also das, was ich sage, muss stimmen. Taktischer Umgang mit der Wahrheit ist, finde ich, immer verhängnisvoll.
Schön. Was macht für dich ein gutes Kollegium aus?
Ein gemeinsames Interesse daran, dass die Schülerinnen und Schüler gut lernen können. Und dass sie selber gut vorankommen und dass sie dabei auch als Menschen geachtet sind. Und dass man das als ein Gemeinschaftsprojekt auffasst, selber dabei auch Freude hat und eifrig dabei vorangeht und dann auch gemeinsam die Erfolge feiert, die man hat.
Und das schließt sich dann quasi an. Was kann eine Schule tun, damit Lehrkräfte Selbstlernende bleiben?
Die Zusammenarbeit untereinander unterstützen. Also das Kollegium selbst als Lerngemeinschaft auffassen. Mhm. Und das sinnvoll ermöglichen. Da kann man auch mal Impulse von außen bringen. Man kann auch mal zu anderen Schulen gehen und mal gucken. Aber ganz viel Kompetenz ist ja im Haus drin, dass alle als Team gut zusammen funktionieren und darauf zu gucken. Und auch ganz tief hineinhören, was wollen denn die Lehrkräfte jeweils und wie kriegen wir das gut zusammen? Denn alle Lehrkräfte sind ja auch ExpertInnen ihres eigenen Tuns.
Da habe ich direkt noch eine Frage als Geschäftsführerin, gar nicht unbedingt aus dem Team heraus. Ich glaube auch, dass das sozusagen Team so die Lösung ist. Und gleichzeitig ist ja der Lehrberuf im ganz klassischen Sinne in dieser 45-Minuten-Taktung. Ich bin alleine mit den Schülern im Raum und dann gehe ich in den nächsten Raum mit der nächsten Gruppe. Ich bin eigentlich ein Alleinkämpfer, ein Alleinunterhalter an. Ich mache meinen Unterricht. Ich bereite den vor, in der Regel auch alleine. Da gibt es auch so, wie kriegt man das hin, dass das wirklich eine Teamarbeit wird?
Aber ich glaube, das Bild, was du gerade eben beschreibst, das spiegelt auch bei vielen anderen Schulen das schon nicht wider. Also ich erlebe ganz viel bei den Referendaren auch ganz viel Zusammenarbeit untereinander, Austausch. Die Materialien werden häufiger auch geteilt. Also das ist zentral, also dieses Gefühl, also Teamarbeit und Feedback-Kultur gleichzeitig, das sind so die beiden, sind ja die beiden wichtigsten Hebel, damit du überhaupt eine Schule weiterentwickeln kannst. Aber das, zum Glück habe ich in den letzten 25 Jahren auf keiner Schule gearbeitet, wo das, was du gerade eben beschrieben hast, so ist. Also dieser klassische Einzelgelehrte. Wobei, es gibt auch manche, die sind welche, die so für sich selber so vor sich hinmurkeln und dann so tüfteln. Und da kommen manchmal auch echt gute Sachen bei raus. Dann finde ich es auch in Ordnung, den mal alleine machen zu lassen, solange er anschließend das Material oder sie komplett den anderen auch zur Verfügung stellt. Also dieses, hey, ich zeige dir, was ich tue. Aber um auch zu gewissen Sachen zu kommen, alleine was in der Werkstatt zu entwickeln oder alleine einen Kurs zu entwickeln, finde ich völlig in Ordnung, solange es dann anschließend in den Austauschmarkt kommt. Ja, und ich glaube, viel liegt daran, man kann eigentlich einen nicht motivieren, etwas zu tun. Man kann aber sehr viel demotivieren, indem etwas schlecht organisiert ist. Und da auch gucken, von Leitungsseite aus, wo gibt es Hemmnisse in der Organisation, die behoben werden können. Also ich sage nur mal, dieser Riesenbereich IT. Ich glaube, das ist ziemlich gut hier an der Schule, aber es gibt manche Schulen, da funktioniert das nicht. Wie soll ich dann innovativ mit digitalen Medien arbeiten? Und da muss was beseitigt werden. Oder welche wollen sich treffen und die können es aber zeitlich nicht, weil einfach die Pläne von denen nicht übereinander passen. Na, dann muss die Leitung sich überlegen, wie kann das entstehen und wie kann man das machen? Und jeder ist angetreten dafür, weil er ein guter Lehrer oder eine gute Lehrerin sein will. Und deshalb auch immer erstmal zuhören, hey, was ist dein Anliegen, was ist deine Motivation, wie siehst du da drauf? Und wie unterstützen, wie können wir dich dabei unterstützen, das umzusetzen?
Ich höre da ganz viel, dass das Vertrauen etwas Wichtiges ist, also Vertrauen ins Kollegium, Vertrauen in diese Intention des jeden Einzelnen.
Ja, klar. Also wenn ich misstrauisch bin von Leitungsseite aus, dann wie soll dann da gearbeitet werden? Am Ende sind es doch auch die Lehrkräfte einzeln vor Ort, die dann mit den Schülerinnen und Schülern da arbeiten in ihren Räumen. Und wenn ich das Gefühl habe, Kontrolle ist hier das Alleroberwichtigste. Also natürlich, Verbindlichkeit ist wichtig und wir geben uns ja am Ende auch irgendwelche klaren Regeln, einen klaren Rahmen. Und das ist ja auch, es muss ja klar gefasst sein. Aber das Wichtige ist doch dabei, dieses Zutrauen in den Einzelnen.
Ja, und was ich jetzt auch nochmal gemerkt habe, was gar nicht so selbstverständlich ist, aber erstmal ein gemeinsames Verständnis von gutem Lernen auch zu entwickeln, zusammen? Was bedeutet das eigentlich für jeden Einzelnen, dass das so ein Schlüsselfaktor ist? Da habe ich vorher, ich komme ja gar nicht aus dem Bildungsbereich, aus dem Schulbereich, da habe ich vorher gar nicht drüber nachgedacht, dass es da Unterschiede vielleicht geben könnte.
Also wenn ich eine Firma habe, kann ich das vielleicht klar definieren, das ist eine erfolgreiche Firma. Ich brauche wirtschaftlichen Gewinn, ich brauche Verkaufszahlen und ich brauche wenig Rückläufer und ich brauche zufriedene Kunden, sodass ich mehr Produkte absetzen kann und so weiter. Wie ist denn das mit guter Bildung? Und das ist auch okay, wenn da unterschiedliche Vorstellungen sind, allerdings so die gemeinsame Ausrichtung, die muss stimmen. Also so der Gesamtkurs des Schiffes. Und für mich an der Montessori-Schule, ich meine, der ist ja noch nicht abgedroschen, aber der ist irgendwie zentral, hilft mir, es selbst zu tun. Auch das ist ein Satz, den ich ganz, ganz häufig meinen KollegInnen zur Zeit sage. Und wie viel Freiheit kann man einräumen? Und da wirklich selbst sich das suchen lassen, das ist zentral. Aber wie das genau ausgeführt wird und wie viel ich als Lehrkraft wo machen muss, wie das zu organisieren ist. Ich glaube, da gibt es unterschiedliche Vorstellungen und darüber das Gespräch zu führen. Das ist wichtig. Und dann am Ende auch gemeinsam zu beschließen, okay, wir marschieren in die Richtung. Da kann man nicht in 1000 Richtungen marschieren. Aber erst einmal ist es wichtig, das auch nicht einzuschränken.
Was möchtest du in den ersten Wochen bei uns besonders gut verstehen lernen?
Ich werde Unterricht in der Oberstufe machen, Mathematik, so viel weiß ich schon. Und ich möchte in der Tat gut verstehen lernen, wie da die Schülerinnen und Schüler arbeiten, arbeiten können, was sie auch von mir erwarten, damit sie entsprechend erfolgreich die Oberstufe abschließen können, damit ich ihnen auch da ihre Umgebung so vorbereiten kann, dass sie das erfolgreich gehen können. Ich weiß ein bisschen schon sozusagen als Vater, was da läuft, aber ich habe noch nicht den kompletten Einblick.
Zum Schluss, weil es unsere Weihnachtsepisode ist, noch ein paar persönliche Fragen von mir. Wie verbringst du am liebsten die Weihnachtszeit?
Also, ich habe ja schon gesagt, ich singe im Chor. Und an der Marktkirche dieses Jahr wieder ist das Weihnachtsoratorium dran. Und wenn es dann losgeht mit Jauchzit, Frohlocket, da beginnt dann für mich die Adventszeit, wenn wir es proben. Und am 4. Advent, da gehört für mich auch dann das Konzert mit dazu. Und Heiligabend selbst, da wird dann auch werden meine Eltern, die bei uns wohnen, die kommen mit dazu. Und mein Bruder mit seiner Familie kommt aus Braunschweig rüber und wir werden das zusammen verbringen. Das ist für mich wichtig. Der Kamin muss an sein und den Weihnachtsbaum werden wir aufstellen. Aber wir haben beschlossen, da wird keiner gefällt, sondern wir haben so ein Holzgestell inzwischen, was wir behängen. Da gab es intern Diskussionen und da haben wir ein sehr nachhaltiges Gestell inzwischen. Andere werden sagen, das ist gar kein Weihnachtsbaum. Doch, bei Familie Augustin ist das der Weihnachtsbaum. Und mit bestimmten Freunden werden wir dann gemeinsam Zeit verbringen, auch also Weihnachten, Silvester. Und das ist davor in und Schulkonzert. Also das ist am Nikolaus werde ich bei unserem Schulkonzert auch sein, 5., 6. Klassen. Bei meiner jetzigen Schule und das gehört für mich momentan zumindest auch noch mit dazu.
Ich höre ganz viel Musik auf jeden Fall und ja, das ist ein großer Aspekt. Ja, siehst du, wir haben natürlich dich sehr mathematisch eingespannt, aber die Liebe zur Musik, da wird es bestimmt auch Anknüpfungspunkte geben, auch bei uns.
Das stimmt, ich bin allerdings kein Musiklehrer. Also das war für mich der Start auch 1., 5. Klasse. Ich wurde eingestellt, ja, können Sie auch Musikunterricht machen? Wenn es pädagogisch geboten ist. Okay, ich habe es dann so versucht in meinen Möglichkeiten als engagierter Laienmusiker. Und manches habe ich da auch, glaube ich, gar nicht so schlecht gemacht. Aber es gibt schon Gründe dafür, dass natürlich manche das auch richtig studieren und richtig gut können.
Was wünschst du dir für dein erstes Jahr bei uns?
Es ist nicht ganz einfach für mich, das wirklich zu sagen. Nein, ich möchte die Schulgemeinschaft kennenlernen und ich möchte auch mit dem, was ich dann gestalten kann, speziell jetzt auch beim Unterricht, auch dass ich selbst und die Schülerinnen da das Gefühl haben, oh, das hilft uns weiter. Mhm. Also dieses Lernen für die SchülerInnen gut zu ermöglichen. Und dass ich auch eine Unterstützung bin dann da in dieser Funktion stellvertretender Schulleiter. Ich bringe viel Erfahrung mit aus anderen Schulen. Es sind staatliche Schulen, aber es sind auch einige sehr reformorientierte Unternehmungen mit dabei gewesen. Und ich hoffe, dass das eine Bereicherung sein kann, dieses Hintergrundwissen, was ich da an der Stelle habe. Ohne dass ich da die Weisheit mit Löffeln gefressen habe. Denn die Innenansichten als Montessori-Lehrer, die werde ich jetzt erst bekommen. Und da freue ich mich drauf. Die Lernkurve wird ganz schön hoch sein das nächste Jahr. Aber da freue ich mich drauf.
Schön. Ja, ich wünsche dir auf jeden Fall, dass du auf ganz viel Wohlwollen und auf ganz viel Offenheit stößt und dass alle dich herzlich aufnehmen, dass du gut ankommst und dass du auch eine Chance hast, hier zu wachsen und zu lernen und nicht das Gefühl selber hast, du müsstest jetzt im März schon irgendetwas können, abliefern, leisten, überhaupt gar nicht. Also ich freue mich wirklich auf dieses erste Jahr mit dir und dass du ankommen darfst erstmal und alle kennenlernen kannst und langsam startest.
Auch, also ist ja mein Wunsch. Ich gucke dem Ganzen sehr frohgemut entgegen. Also ich glaube auch, da bin ich auch sehr positiv gestimmt. Also da habe ich tatsächlich keine Sorge.
Schön. Zum Abschluss gibt es immer meine Lieblingsfrage, die jeder Gast, wo jeder Gast den Satz vervollständigen muss. Schule ist für mich
der Ort, an dem die Schülerinnen im Mittelpunkt stehen und so gut, wie sie es vermögen, gut lernen können. Und wo wir als Lehrkräfte sie dabei unterstützen. Und unterstützen heißt nicht verbiegen.
Ich danke dir sehr für das Gespräch, Christian, dass du vorbeigekommen bist, dass du das spontan hier möglich gemacht hast, dass du so offen warst und hier auch eine Seite von dir gezeigt hast und damit, glaube ich, allen im Bildungshaus auch die Chance gibst, dich schon mal ein bisschen kennenzulernen, bevor du dann im Februar startest. Genau. Und ich wünsche allen Zuhörerinnen und Zuhörern eine wunderbare Weihnachtszeit mit ganz viel Zuversicht, mit ganz viel Neugier, Wärme und sehr viel Momenten des Lernens. Bis bald.
Tschüss, vielen Dank.